Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Wie versucht die neue Rechte, die Erinnerungskultur zu beeinflussen? Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur haben heute Recherchen dazu vorgelegt. Mehr dazu gleich. In Chemnitz darf ein Pilotprojekt für ein Dokumentationszentrum starten, das die Verbrechen des NSU aufarbeiten soll. Was da genau geplant ist, auch darüber sprechen wir. Und wir berichten vom Popkulturfestival in Berlin und von den Filmfestspielen in Venedig. Da hatte heute der Film Riefenstahl von Andres Fall Premiere. An deutschen Gedenkstätten ist seit 2019 zu mehr als 1000 Fällen von politisch motivierter Kriminalität gekommen, die einen rechtsextremen Hintergrund haben. Weniger als 10% der Fälle konnte die Polizei aufklären. Das haben Recherchen von Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk ergeben, die heute veröffentlicht worden sind und nachzeichnen, wie die neue Rechte die Erinnerungskultur verändern will. Und die Recherchen zeigen auch, eine Gruppe von rechten Vordenkern und Influencern arbeitet sehr zielstrebig daran, die deutsche Erinnerungskultur zu ändern. Zum Beispiel hat unser Rechercheteam die Zeitschrift Sezession und den Podcast-Kanal Schnellruder genau unter die Lupe genommen, erklärt Deutschlandfunk Kulturredakteur Max Kubal.
Ja, ich bleib mal bei diesem Beispiel mit dem Podcast-Kanal Schnellruder. Wir haben 222 Folgen transkribiert und damit dann durchsuchbar gemacht. Und mit Hilfe von KI haben wir diesen Podcast dann auf Begriffe und Schlagworte aus den Kontexten Nationalsozialismus und Geschichtsrevisionismus analysiert und haben herausgefunden, das Thema spielt tatsächlich eine große Rolle für die neue Rechte. In mehr als einem Viertel der Podcast-Folgen taucht nämlich eines unserer gesuchten Schlagworte auf.
Und das sind dann zum Beispiel Begriffe wie Schuldkult oder Vogelschiss, ein Begriff, der von AfD-Politiker Alexander Gauland geprägt wurde. Durch die Verwendung solcher Begriffe versucht die neue Rechte, die bestehende Erinnerungskultur als Unterdrückungsmechanismus darzustellen, so Max Kubal. Und unser Kollege Nils Schniederjan hat Reaktionen auf die Recherchen aus Bundespolitik und Zivilgesellschaft.
Die Kulturrecherche von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur bestätigt für viele, was sie bereits ahnten. Die Zahl rechter Angriffe auf Gedenkorte ist alarmierend hoch, das Projekt dahinter größer als die einzelnen Taten. So schrieb die Amadeo-Antonio-Stiftung, deren Schwerpunkt die Aufklärung gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus ist, auf X, dass die vom Deutschlandfunk veröffentlichten Zahlen ihre Analyse bestätige.
Rechtsextreme wollen die Gedenkkultur einreißen und dagegen eine Erinnerung setzen, die die Verbrechen der Nationalsozialisten relativiert. Die Angriffe auf die Erinnerung führen zu Rissen in der Gedenkkultur.
Ähnlich äußerte sich Phyllis Pohlert von den Grünen auf der Plattform. Sie nannte die Zahl der Fälle abscheulich. Auch Aniko Glogowski-Merten, kulturpolitische Sprecherin der FDP, schloss sich dem im Gespräch mit dem Deutschlandfunk an.
Diese Zahl erschreckt mich natürlich. Allerdings muss ich leider auch gestehen, so erschreckend die Zahl ist, spiegelt sie etwas wider, was ich auch in den Gesprächen mitbekomme, wenn ich eben mit Gedenkstätten, mit den Leitern von Gedenkstätten, mit den Institutionen spreche.
Die FDP-Politikerin hält auch die digitale Propaganda der Rechten für gefährlich.
Warum müssen wir immer weiter darüber sprechen, was in Nazi-Deutschland passiert ist, welche Unmenschlichkeiten dort passiert sind und mit welchen Bildern dort auch schon gespielt wurde? Und diese Bilder sind es ja, die dann jetzt damit transportiert werden und so getan wird, als wäre das unser normales Denken.
Sie fordert deshalb, Gedenkorte in Zukunft besser zu schützen, ohne dass ihre Niedrigschwelligkeit dadurch verloren gehen dürfe. Ihr schließt sich auch die CDU mit ihrer kulturpolitischen Sprecherin an und fordert, Gedenkstätten als nationale Erinnerungsorte als Teil unserer kritischen Infrastruktur einzuordnen. Auch Helge Lind für die SPD im Bundestag und Vorsitzender des Kulturausschusses will in Zukunft mehr für den Schutz vor rechter Gewalt und rechten Übergriffen tun.
Das betrifft ja dann auch die Menschen, die dort arbeiten, dass die buchstäblich auch geschützt werden. Also dass da auch mehr Sicherheit geschaffen wird, also polizeiliche Aufgabe, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen.
Lind zeigt sich außerdem offen für die Forderung der Linken, in der Statistik NS-Gedenkorte in Zukunft gesondert auszuweisen.
Da die Statistiken es eben nicht genau ausweisen und man nicht scharf erkennen kann, geht es um NS-Gedenkstätten oder Bismarck-Statuen oder andere Gedenkorte. Deshalb wollen wir wissen, was passiert dort, auch um gewappnet zu sein gegen Desinformation, die sagt, ja, das ist überhaupt keine Zunahme, das stimmt alles gar nicht, das sind ganz andere Orte oder es sind linke Täter.
Hohn kommt hingegen von denjenigen, um die es in der Recherche geht. So wurde der Versuch rechter Influencer, die Erinnerungskultur in Deutschland anzugreifen, analysiert. Dabei ging es unter anderem um einen Influencer mit dem Pseudonym Wilhelm Kachel. Auf Instagram reagiert er betont gelassen. In seiner Story teilt er die Recherche des Deutschlandfunks.
Lustig. Journals schreiben über unser Projekt. Auch wenn im Artikel einige Verzerrungen und Unwahrheiten zu finden sind, liest sich der Text wie Werbung. Weiß nicht, ob die Journals das beabsichtigt haben.
Welche Unwahrheiten, das sagt er nicht. Die Recherche des Deutschlandfunk ergab auch eine Nähe des Influencers zur AfD. Diese Nähe alarmiert Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, besonders.
Wir sehen auch, dass die Art und die Kultur, wie wir an das NS-Unrecht und die Shoah in unserem Land erinnern, massiv gesellschaftlich und politisch von rechtsextremen Netzwerken und ihrem politischen Arm der AfD bekämpft wird.
Ihn beunruhige das insbesondere mit Blick auf die Umfragen zu den anstehenden Landtagswahlen. Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, stellt hingegen keinen Zusammenhang zur AfD her. Er fordert in einem Statement alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich gegen die Angriffe auf Gedenkstätten zur Wehr zu setzen, unabhängig von ihrer politischen Gesinnung.
Nils Schniederjan mit den Reaktionen auf die Deutschlandfunk-Kultur und Deutschlandfunk-Recherche zu den Angriffen auf die Erinnerungskultur. Bei der Gedenkfeier für die 10 Opfer der Neonazi-Terrorzelle NSU im Jahr 2012 hatte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel versprochen, alles zu tun, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken. Bis heute sind viele Fragen geblieben. Auch der langjährige NSU-Prozess konnte nicht alle Zweifel ausräumen, dass die drei Haupttäter Helfershelfer hatten und womöglich gedeckt worden sind. Aber immerhin plant der Bund ein Dokumentationszentrum, das an die Verbrechen des NSU erinnern und sie aufarbeiten soll. Zuerst soll es aber ein Pilotprojekt in Chemnitz geben. Dort unter anderem waren die drei Haupttäter untergetaucht. 4 Millionen Euro geben Bund und Land für das Pilotprojekt und am 1. September geht es los. Umgesetzt wird es unter anderem von 3 Vereinen in Chemnitz. Einer davon ist ASA FF. Dort arbeitet Lydia Lierke. Guten Abend.
Guten Abend.
Das Dokumentationszentrum soll interaktiv werden. Was genau ist denn geplant?
Geplant ist in Chemnitz ein Raum, wo die Ausstellung, die den Titel hat, Offener Prozess. Das ist eine Ausstellung, die sich dem NSU-Komplex widmet und den Auswirkungen rassistischer und rechter Gewalttaten am Beispiel des NSU-Komplexes widmet. Und diese Ausstellung ist sozusagen das Herzstück von dem Dokumentationszentrum, was in Chemnitz entsteht. Das wird ein großer Raum sein mit einer Eingangshalle, auch mit einem Café, mit einem Ort, an dem man sich treffen kann, an dem man sitzen kann, an dem man arbeiten kann, auch wo die Menschen und auch Besucherinnen der Kulturhauptstadt und Schulklassen und verschiedenste Zielgruppen hingehen können und Vermittlungen bekommen können, sich die Ausstellung alleine angucken können und darin arbeiten können.
Und wo genau wird das sein in Chemnitz? Wo wird es einziehen?
Das wird jetzt in die Innenstadt, also direkt in die Innenstadt von Chemnitz, fußläufig vom Hauptbahnhof im ehemaligen Jüss-Gebäude sein. Und da beginnen jetzt im September die Umbauarbeiten, sodass wir nächstes Jahr eröffnen können. Und was neben der Ausstellung auch noch passieren wird, ist, dass es dem Vermittlungs- und Diskursprogramm, was dann ganzjährig laufen wird, auch einen Ort gibt, die sogenannte Assembly. Und der ist ganz speziell für Menschen aus Chemnitz, die von rechter und rassistischer Gewalt betroffen sind und sich dort zusammenarbeiten können und vernetzen können.
Ein besonderer Fokus soll auch auf der Zusammenarbeit mit Angehörigen und Betroffenen von den Opfern des NSU liegen. Einige hatten im Vorfeld Kritik geäußert, dass das Pilotprojekt in Chemnitz angesiedelt werden soll. Wie können die Angehörigen denn jetzt eingebunden werden?
Die Angehörigen, die werden seit dem Beginn des Prozesses für das Dokumentationszentrum eingebunden. Wir haben regelmäßige Treffen und einen Austausch darüber, wie dieser Raum aussehen soll, wie der Raum gestaltet werden soll, welches Vermittlungsprogramm es geben soll und versuchen gemeinsam da neben den ganzen Abläufen, die jetzt passieren müssen, die Angehörigen regelmäßig mit einzubeziehen und auch ihre Bedürfnisse in die Planung für das Dokumentationszentrum ganz stark mit einzubeziehen. Die spielen da eine ganz große Rolle.
Und wann genau soll das eröffnen?
Das soll nächstes Jahr im Mai 2025 auch im Rahmen der Kulturhauptstadt in Chemnitz eröffnen.
Es soll ja ein Pilotprojekt sein für ein Dokumentationszentrum des Bundes. Warum hat man diesen Schritt gewählt? Was erhofft man sich von so einem ersten Pilotprojekt?
Ich glaube, da muss ich kurz noch mal ausholen, dass dieses Pilotdokumentationszentrum jetzt in Chemnitz entsteht, geht einer langen zivilgesellschaftlichen Arbeit im Raum Chemnitz und Zwickau hervor. Also es gab 2016 ein großes Theaterprojekt, wo bundesweit Theaterprojekte in den Orten ihre Stücke, ihre kritischen Stücke zum NSU-Komplex aufgeführt haben. Und seitdem gibt es ein kontinuierliches Begehren der Zivilgesellschaft, dass in Chemnitz, wo ja das Kerntrio untergetaucht ist, auch eine Form von gesellschaftlicher Aufarbeitung geben muss. Und aus diesem Prozess heraus, also das ist jetzt 8 Jahre her, also seit 8 Jahren gibt es da eine aktive Zivilgesellschaft, ist es jetzt ermöglicht worden, dieses Zentrum zu realisieren. Wir erhoffen uns daraus eine Synergie und auch eine Zusammenarbeit, wo wir jetzt auch gerade schon mittendrin sind, wo das Dokumentationszentrum, was bundesweit entsteht, natürlich auch aus dem Pilotvorhaben jetzt in Chemnitz lernen kann, wo man genau schauen kann, wie die Angehörigen und auch die Zielgruppen sich da zurechtfinden und was man übertragen kann.
Was ist Ihr Eindruck, wo stehen wir in Deutschland mit der Aufarbeitung der Verbrechen des NSU mehr als 10 Jahre, nachdem das Trio aufgeflogen ist?
Also der Wunsch ist ja, dass es ein bundesweites Zentrum gibt, was dann aber auch dezentral immer noch andere Bildungsorte hat, wo wir in Chemnitz auf jeden Fall gern Teil von sein würden. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass das jetzt passiert, weil 10 Jahre später können sich viele Menschen daran gar nicht mehr erinnern. Es gibt eine gewisse Generation, die damals noch gar nicht auf der Welt war oder jetzt vielleicht junge Erwachsene sind, die das als Kinder auch noch gar nicht kannten oder verstehen konnten. Und gleichzeitig ist es aber total wichtig, dass der NSU-Komplex und die Aufarbeitung dessen nach wie vor vorangetrieben wird und nicht in Vergessenheit gerät. Und ich glaube, an dem NSU-Komplex kann man exemplarisch sehr gut sichtbar machen, was Rassismus und rechte Gewalt, was das für Auswirkungen hat auf eine Gesellschaft und auf Menschen. Und deswegen ist es total wichtig, da dran zu bleiben und gerade an einem wichtigen Punkt.
Ab Freitag also geht es los mit dem Pilotprojekt für ein Dokumentationszentrum, das die rechtsextremistischen Morde des NSU aufarbeiten und an sie erinnern soll. Lydia Lierke arbeitet beim Verein ASA FF, der an der Umsetzung beteiligt ist. Alles Gute für Ihr Vorhaben.
Ja, vielen Dank.
Und wer die Ausstellung Offener Prozess sehen möchte, ab morgen wird sie in der Robotron-Kantine in Dresden gezeigt. Das Popkulturfestival in Berlin, gerade läuft die 10. Ausgabe. Das Land und der Bund finanzieren die 3 Tage großzügig, aktuell mit 1,3 Millionen Euro. Dafür gibt es dann aber auch 100 Programmpunkte, kleine und große Konzerte, aber auch Auftragsarbeiten, Workshops und Diskussionen. Tobi Müller begleitet für uns das Festival schon seit seiner Erstausgabe vor 10 Jahren. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Von welcher Veranstaltung oder welchem Konzert kommen Sie gerade? Haben Sie noch Musik auf dem Ohr?
Ja, noch ziemlich viel. Es war ziemlich hart, heute das Konzert zu verlassen. Wie immer ist der Höhepunkt ganz am Schluss. Wenn man eigentlich schon gehen möchte, hat man den tatsächlich noch. Man sieht ja wahnsinnig viel, nur in 2 Tagen schon. Und das war ein afro-britischer Poet und Rapper. Otis Mensah heißt er, aus Sheffield. Und das war auch wieder so ein Commissioned Work, neudeutsch für Auftragsarbeit. Das heißt, ein Künstler, eine Künstlerin kriegen dann ein bisschen extra Geld, um was Neues zusammenzustellen. Er hat sich neue Musiker geholt, hat ein Album rausgebracht hier auf einem Berliner Label tatsächlich. Und dann hat man was gesehen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber was Seltenheitswert hat bei diesem Festival, nämlich eine Band, die miteinander spielt. Das war so ein bisschen Gedichte, viel auch gerappt und eine Band, die richtig miteinander gespielt hat. 2 Sängerinnen, die immer wieder sehr schön sich eingebracht haben. Da hat der Rapper mit dem Schlagzeuger kleine rhythmische Spiele gemacht mit einem Trompeter. Ein Pianist war noch da und ein Bassist. Das war wunderbar. Und was man sonst gesehen hat, das ist vielleicht schon die erste Diagnose zu diesem Festival oder vielmehr zu Popmarkt, ist, dass bei ganz vielen Bands einfach MusikerInnen gefehlt haben auf der Bühne. Die kommen dann zu dritt oder auch zu zweit mit einem Bass, der Rest kommt vom Band. Das nimmt natürlich wahnsinnig viel weg von der Dynamik. Und das hat schon damit zu tun, dass es im Popmarkt, im Livemarkt sehr schlecht geht. Es profitieren nur die ganz Großen, die Kleinen haben wahnsinnig viel Mühe. Festivals gehen zu Ende und so weiter, können nicht weitergeführt werden. Die kommen in Rumpformation und holen sich den Rest vom Band. Jetzt wieder mal eine ganze Band zu sehen, die sich Mühe gegeben hat, das quasi richtig auszuspielen, mal eine richtige Wohltat. Da wäre ich wirklich gerne geblieben.
Ja, also dem Markt geht es nicht gut. Trotzdem die 10. Ausgabe des Festivals, das ist ja eigentlich auch ein Anlass zu feiern. Mit welchem Anspruch ist das Festival vor 10 Jahren angetreten und wie hat sich das Ganze entwickelt?
Es ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Es ist auch Vorbild, könnte man eigentlich sagen, zu vielen anderen Festivals, die es gibt in ganz Deutschland. Ich glaube, der erste Anspruch, das hat man heute nochmal gehört in einem Gespräch von der Festivalgründerin von Katja Lucker, die auch das Music Board ins Leben gerufen hat. Das ist quasi wie das Medienboard im Film, das Music Board for Pop in Berlin vor über 10 Jahren. Der erste Anspruch war, wir wollen hier keine Messe machen, eine Verbandsmesse oder eine Branchenmesse, wie es die Popcom war und dann die Berlin Music Week. Wir wollen etwas machen, wo die Künstler im Zentrum stehen. Ein künstlerzentriertes Festival. Klingt selbstverständlich, war es aber nicht damals. Und der zweite Anspruch war dann schon, auch mit der Politik zusammen, quasi erfunden und gepusht, also mehr Geschlechtergleichheit, und zwar von Anfang an, also komplette. Ich glaube, mittlerweile sind es eigentlich fast deutlich mehr Frauen als Männer, die da spielen. Inklusion, Diversität und so weiter. Das kommt uns heute alles sehr bekannt vor, war es aber damals auch nicht. Und das musste man quasi machen. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr, aber damals war es eben eins. Was dann so manchmal sich jetzt wiederholt, könnte man sagen, in den letzten Jahren, ist halt auch, dass die Politik, die das Geld gibt, ist ja nicht nur das Land Berlin, sondern auch der Bund, also aktuell die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, dann Pop auch so ein bisschen instrumentalisieren, ist zu viel gesagt, aber sie bürden dieser Kunstform dann auch ganz viel auf. Pop stehe für Demokratie, für Vielfalt und so weiter. Da bin ich nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber wir hören es mal rein, wie es Claudia Roth gesagt hat.
Wer Pop will, will Vielfalt, will eine demokratische Gesellschaft. Und nur in einer demokratischen Gesellschaft werden wir auch die nächsten 10 Jahre Popkultur erleben. Und diese Botschaft geht nach Sachsen, geht nach Thüringen, geht nach Brandenburg, geht in unser ganzes Land.
Ja, ohrenbetäubender Applaus, das war bei der Eröffnung gestern am Vorabend. Das kann man natürlich so sehen, wenn man im Wahlkampf ist, aber ich glaube, da ist ein Denkfehler dahinter, weil man ja gerade sieht im Moment, dass Pop überhaupt gar nicht nur für Demokratie und Vielfalt stehen muss. Da gibt es sehr harte Verwerfungen, sehr viele Leute, die überhaupt nicht demokratisch drauf sind. Die Verwerfungen in der Club- und Dance-Szene sind enorm, das sind sehr autoritäre Positionen gerade da, und es braucht ja eben gerade die staatliche Förderung, um das in den Vordergrund zu stellen, was einem wichtig ist. Das sind eben Werte wie Diversität, Inklusion und eben auch Geschlechtergleichheit. Pop an sich verträgt das überhaupt nicht, sonst müsste er eben nicht gefördert werden.
Haben Sie denn auch etwas gesehen, wo Politik und Pop zusammen funktioniert haben?
Ja, immer wieder. Ne? Es gibt ja keine Zauberformel dafür, was das ist. Das war ja auch langweilig von Kunst, wenn man das quasi immer anwenden würde. Aber es sind einfach neue Selbstverständlichkeiten. Gerade wenn man es jetzt vielleicht auch in dieser Jubiläumsausgabe nochmal vergleicht von zu 10 Jahren. Wenn eine coole Band aus München, Sinem heißt, die türkischen psychedelischen Rock spielt, mit einer wunderbaren Sängerin, türkischstämmigen Sängerin natürlich, aus München. Oder wenn zum Beispiel eine der größten aktuellen Schweizer Pop-Exporte tamilischen Hintergrund hat, also aus Sri Lanka kommt, wo viele Menschen vor den Bürgerkriegen in den 80er und 90er Jahren in die Schweiz geflüchtet sind. Priya Aragu heißt sie, ihr Bruder macht vor allem die Musik. Sie ist auch schon Ende 30, hat früher für die Swiss, für die Airline gearbeitet und hat nun jetzt in London bei einem großen Label einen Plattenvertrag. Und wir hören es im Hintergrund so ein bisschen, das klingt so ein bisschen hybrid, nach England, nach Haus der 90er Jahre, nach R&B, aber bleibt schon sehr komplex und auch politisch. Wir hören mal ein bisschen lauter rein, bis wir hören. Ja, Priya Aragu rappt da tatsächlich auf Tamil oder eben Tamilisch, wie man in der Schweiz sagt. Das sind Dinge, die wären unvorstellbar gewesen vor 10 oder 20 Jahren. Wenn dann der Bruder am Schluss noch ein Palituch holt aus dem Publikum und das umhängt und Free Palestine ruft, ist das in England bestimmt gängiger und in der Schweiz auch, als man das gerade in Deutschland macht bei einer öffentlich geförderten Veranstaltung. Aber das meine ich eigentlich nicht mit politisch. Mit politisch meine ich eher die Performance. Wer das macht, zu welchem Zeitpunkt er oder eben sie das macht und weniger die Botschaft, die da im Mittelpunkt steht. Das war eigentlich noch nie das zentrale Anliegen von Pop.
Tobi Müller vom Popkulturfestival in Berlin. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Sanierung der Kölner Bühnen verzögert sich weiter und wird noch teurer. Die Fertigstellung sei nun für das zweite Halbjahr 2025 geplant, teilte die Stadt mit. Auf dieser Basis erhöhe sich das Kostenbudget auf rund 800 Millionen Euro. Ursprünglich war mit gut 250 Millionen Euro geplant worden. Die aus den 1950er Jahren stammende Oper und das Schauspielhaus werden seit 2012 saniert. Die Bauleitung versucht nach eigenen Angaben die Geschwindigkeit der Bauarbeiten voranzutreiben und die Kommunikationswege zu verkürzen. Die Zahl der Bauarbeiter soll von derzeit 170 auf 300 bis 350 erhöht werden. In München wurde der Bayerische Bibliothekspreis vergeben. Der mit 10.000 Euro verbundene Hauptpreis ging an die Stadtbibliothek Würzburg. Den mit 5.000 Euro dotierten Sonderpreis erhielt die Stadtbücherei Markt Oberdorf, wie das Kunstministerium mitteilte. Dieses vergibt die Auszeichnung gemeinsam mit dem Bayerischen Bibliotheksverband. In der Preisbegründung der Fachjury heißt es, die Stadtbibliothek Würzburg sei ein nationales und internationales Vorbild. Sie spiegele die Entwicklung von Bibliotheken zu integrativen Orten des sozialen Miteinanders. Die Stadtbücherei Markt Oberdorf überzeugte die Jury mit einer gelungenen Gebäudesanierung. Es sei behutsam Altes und Neues miteinander verbunden und ein einladender Raum für alle Bürgerinnen und Bürger geschaffen worden. Die US-Schauspielerin und Komikerin Nikki Glaser soll im Januar als Gastgeberin der Golden Globe Gala auf der Bühne stehen. Glaser ist als Stand-up-Komödiantin, Podcasterin und Talkshow-Moderatorin bekannt. Als Schauspielerin hatte sie kleine Rollen in TV-Serien oder Komödien wie Dating Queen. Die 82. Vergabe der Film- und Fernsehpreise ist für den 5. Januar 2025 in Beverly Hills geplant. Rund 300 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Plattenfirma von ABBA hat den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump aufgefordert, die Songs der schwedischen Popband nicht mehr bei seinen Wahlkampfveranstaltungen zu verwenden. Universal Music teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, Video zeigten, dass die Musik von ABBA bei mindestens einer Wahlkampfveranstaltung gespielt worden sei. Trump hatte jedoch keine Erlaubnis oder Lizenz dafür gehabt. Vor ABBA hatten schon einige andere Künstler Trump untersagt, ihre Musik zu spielen. Darunter Bruce Springsteen, Neil Young, Celine Dion und die Rolling Stones.
Gestern Abend haben wir hier ein Fazit natürlich von der Eröffnung der 81. Filmfestspiele in Venedig berichtet und über den Eröffnungsfilm Beetlejuice, Beetlejuice von Tim Burton. 21 Filme laufen in diesem Jahr im Wettbewerb um den Goldenen Löwen. In der Jury sitzt die deutsche Regisseurin Julia von Heinz. Auch wenn kein deutscher Film in den Wettbewerb eingeladen wurde, das deutsche Kino ist trotzdem präsent. Gleich zwei Filme hatten heute Premiere. Der Dokumentarfilm Riefenstahl von Andres Feil und Tim Fehlbaums Politthriller September 5 über das Terrorattentat in München während der Olympischen Spiele 1972. Anke Lewicke ist für uns vor Ort in Venedig. Wie war denn die Stimmung heute am ersten Tag?
Ah, die Stimmung ist sehr gut. Der Festivalleiter Alberto Barbera hat ja von einer historischen Stardichte gesprochen und tatsächlich geben sich die Promis hier die Türklinke in die Hand und heute Abend hatte Angelina Jolie ihren großen Auftritt. Sie stellte den Film Maria von Pablo Larraín vor. Sie spielt die Maria Callas hier und das ist eine sehr zurückgenommene Performance und man könnte den Film auch als Requiem oder als Einsamkeitsstudie bezeichnen. Und auch wenn kein deutscher Film im Wettbewerb läuft, ist dieser Film zumindest doch eine deutsche Koproduktion. Und als Produzentin ist mit dabei Maren Ade und ihre Firma Komplizenfilm.
Dann wollen wir natürlich mehr über den Dokumentarfilm Riefenstahl wissen. Während der Nazizeit war Leni Riefenstahl ein gern gesehener Gast auf den Filmfestspielen in Venedig. Ihre Olympiafilme und Triumph des Willens sind dort ausgezeichnet worden. Ist Venedig deshalb vielleicht genau der passende Ort für die Premiere dieses Films, der die Lügen und die Verdrängung dieser Regisseurin entlarven will?
Ja, es gibt dann auch eine Szene in dem Film, in dem Leni Riefenstahl ihren Olympiafilm hier in Venedig vorstellt und sie kriegt dann vom Führer ein Telegramm und Rosen auf den Lido geschickt. Und natürlich könnte man sich jetzt so ein bisschen fragen, ist Riefenstahl, ihr Opportunismus, ihre Verdrängung nicht auch schon auserzählt? Es gab ja schon viele Dokumentarfilme, viele Literatur, wissenschaftliche Arbeiten. Aber Sandra Maischberger hatte ja dann Zugriff auf den Nachlass von Leni Riefenstahl. Das sind 700 Kisten mit 50.000 Fotos, Briefen, Filmrollen und alles. Und Sandra Maischberger hat ja im Interview mit Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass diese große Manipulatorin Riefenstahl auch ihren Nachlass manipuliert habe.
Man konnte das in dem Nachlass natürlich sehen, dass sie ihn gesäubert hat. Also es fehlen aus Telefonbüchern Seiten mit H zum Beispiel. Warum fehlen die wohl? Es gibt keine Tagebücher außer einem, das 1948 verfasst wurde, wo man ganz deutlich das Gefühl hat, das hat sie nicht jetzt im Moment geschrieben, sondern eher für die Nachwelt. Und Andres Feil, unser Regisseur, hat ja mit seinem Team mehr als einmal das Gefühl gehabt und er vor allem, sie will dirigieren, was er von ihr denken soll.
Ja, und Sandra Maischberger hat ja Andres Feil gefragt, ob er sich vorstellen könnte, diesen Film zu machen, weil sie von seinem Beuys-Film so beeindruckt war. Und dieser Beuys-Film bestand ja auch nur aus Archivmaterial. Und 2018 fing dann die Zusammenarbeit an. Und eben auf der sehr gut besuchten Pressekonferenz in Venedig meinte Andres Feil dann, es sei wirklich eine Reise in die Hölle gewesen, weil man eben nie wusste, ob Riefenstahl die Nachwelt nicht in eine Falle immer locken wollte. Aber im Nachlass gibt es dann zum Beispiel auch Kalender, wo genau notiert ist, wann sie Hitler oder andere Nazi-Größen getroffen hat. Und es ging eben in dem Film darum, eine Form zu finden, die Widersprüche aufzudecken, die Riefenstahl der Lüge überführen.
Sandra Maischberger wollte diesen Film ja wahrscheinlich auch deshalb produzieren, weil sie einmal in einem Interview mit Leni Riefenstahl an ihr abgeprallt ist. Kommt der Film irgendwie weiter?
Ja, auf alle Fälle. Also man könnte den Film vielleicht umschreiben als filmisches Kreuzverhör. Also Leni Riefenstahl ist ja in den 70er, 80er Jahren vielfach eben eingeladen gewesen im Fernsehen zu irgendwelchen Talksendungen. Sie hat ja immer wieder darauf beharrt, das sieht man dann auch, dass sie eine unpolitische Künstlerin gewesen sei. Und wenig später erzählt sie dann aber, dass sie eben doch immer schöne, perfekte Körper habe filmen wollen und eben nichts anderes. Und aber von der Rassenlehre hat sie natürlich nichts gewusst. Und dann läuft aber eine Szene aus dem Triumph des Willens, in der eben Hitler über die Rassenideologie spricht. Und Riefenstahl sollte auch einen Film über den Einmarsch der Deutschen in Polen drehen. Das geht auf einen Brief hervor. Also sie wusste von der Judenverfolgung. Sie war im Bilde. Also das kommt alles raus. Und besonders aufschlussreich sind aber die Telefonate, die sie tatsächlich aufgezeichnet hat. Also sie redet dann zum Beispiel mit Albert Speer, da tauschen sie sich aus, wie viel Gagen sie nehmen. Er kriegt nur ein paar hundert Mark und sie nimmt aber einige tausend Mark, wenn sie in eine Talkshow geht. Und nach einem ihrer Fernsehauftritte wird sie dann auch von einem Alt-Nazi angerufen, der sich eigentlich das tausendjährige Reich zurückwünscht und sie pflichtet ihm dann bei und sagt diesen Satz, dass das deutsche Volk doch gezeigt habe, dass es zu Anstand fähig sei. Und da kann man nur sagen, hier überführt sich Leni Riefenstahl selbst der Lüge.
Hm. Kommen wir zu Tim Fehlbaums Film September 5 über die Geiselnahme während der Olympischen Spiele 1972 in München. Was hat den Regisseur bewogen, jetzt einen Film darüber zu drehen?
Ja, eigentlich wollte Tim Fehlbaum anlässlich des 50. Jahrestages einen Film über die Ereignisse so aus verschiedenen Perspektiven machen. Also Opfer, Täter, Polizei und die Medien. Und während der Recherche hat er dann einen Reporter von dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC getroffen. Und ABC war der Sender, der mit der Kamera damals dabei war, der das Geschehen live verfolgt hat. Und es war das erste Mal, dass ein Terrorakt live im Fernsehen übertragen wurde. Und deshalb hat sich dann Tim Fehlbaum für die Perspektive der Medien entschieden.
Gleichzeitig ermöglicht es eben auch diesen Fokus auf den medialen Apparat. Und das ist ein Thema, zu dem ich persönlich mich sehr viel mehr Bezug habe. Ich bin selber Medienschaffender auf eine Art und diese ganzen Fragen, mit denen diese, wie richtet man über sowas und so, das ist etwas, wo ich dachte, das ist vielleicht etwas, worüber ich mehr und auch eher qualifiziert bin, dazu etwas zu erzählen.
Also in September 5 stellt sich ein Regisseur die Frage nach der Verantwortung. Welche Verantwortung hat man als Bildermacher für die Bilder, die man produziert? Und diese Sportreporter wittern natürlich in dem Film damals ihre Chance. Sie haben die Kamera dabei. Sie können alles live verfolgen. Und dann passiert es aber so, dass sie einfach zeigen, wie die Polizisten von oben in das olympische Dorf eindringen wollen. Und sie bekommen mit, dass aber auch die Geiselnehmer eben das verfolgen. Also sie können den Plan der Polizei eben aufdecken und entsprechend reagieren. Und das sind die Momente, die der Film eben immer sucht. Was darf man übertragen und was nicht?
Anke Lewicke von den Filmfestspielen in Venedig. Und wenn Sie jetzt denken, ach schade, schon vorbei, dann habe ich noch eine Empfehlung. Am Samstag kommt unser Filmmagazin Vollbild live aus Venedig und Andres Feil und Tim Fehlbaum sind dann auch zu Gast. Danke, Anke Lewicke.
Arrivederci.
Der Fotograf Dieter Bauer hat beim Stern und bei Focus alle wichtigen Spitzenpolitiker seit den 80er Jahren bis 2010 begleitet. Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel, alle hat er fotografisch festgehalten und so wichtige Dokumente der Zeitgeschichte geschaffen. Und für eine Fotoreportage aus Afghanistan ist Dieter Bauer 1983 mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet worden. 500.000 Aufnahmen umfasst sein Archiv. Und das Bildarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek in München hat heute verkündet, dass es dieses Archiv übernimmt. Wie es dazu kam, kann uns Dieter Bauer jetzt selbst erzählen. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
500.000 Aufnahmen, das ist ja eine Menge. Wie schafft man es da, den Überblick zu behalten?
Den Überblick, den habe ich mittels eines funktionierenden Archivstabes, den der Stern in den goldenen 80er und 90er Jahren hatte, gut bewerkstelligen können, weil wir als Fotografen hatten eben diese Archivknechte, die also alles wunderschön betextet haben, jedes Bild, jedes Negativ, jeden Termin. Und insofern habe ich jetzt hier Listen, 80 Seiten DIN A4, wo ich also jederzeit nachkontrollieren kann, was, wann und wo war.
Das ist ja herrlich. Sowas bräuchte man auch zu Hause.
Das gibt es heute nicht mehr, ja.
Ihre Bilder dokumentieren die Bonner und die Berliner Republik mit all ihren Akteuren, auch teilweise mit exklusivem Bildmaterial abseits der offiziellen Berichterstattung. Wie haben Sie es geschafft, dass die Politiker sich Ihnen geöffnet haben?
Ich hatte das Glück, für 3 der größten deutschen Verlage angestellt gewesen zu sein. Das heißt also für Springer, dann eben für den Stern und für den Focus Verlag. Das heißt also, das sind Verlage gewesen, die nicht unbedingt jetzt auf dem Teppich stehen mussten bei Politikern und betteln mussten, um zu irgendwas zu gelangen, zu Bildern oder zu Interviews oder zu Beiträgen, sondern meistens lief das Spielchen andersrum. Sondern dann hat man natürlich die Auflage gesehen, die die jeweiligen Publikationen hatten. Und es war ein Geben und Nehmen.
Und haben Sie da beobachtet, dass sich Politiker in ihrem öffentlichen Image unterscheiden von den Menschen, die Sie dann hinter den Kulissen auch sehen durften, zum Beispiel auf Auslandsreisen oder im Parlamentsbetrieb?
Ja, mit dem Parlamentsbetrieb und den Auslandsreisen, da tut sich nichts. Ein Politiker tut sich da genauso verhalten wie in seinem Büro oder auf irgendeiner Pressekonferenz. Nee, ein anderes Verhalten legen die Leute natürlich ans Licht, wenn man ohne Anbiederung, aber eben aufgrund des Mediums, für das man arbeitet, näher an die Leute rankommt. Also ob ich nun Franz Josef Strauß an der Côte d'Azur mal besucht habe im Urlaub oder Helmut Kohl hat es ja auch immer gern gemacht am Wolfgangsee. Also in dem Moment, wo sie für ein exponiertes Blatt arbeiten, öffnen sich die Türen.
Wie haben Sie da Ihre Rolle selbst definiert? Das kann ja manchmal auch so sein, dass man dann die Nähe verwechselt oder ganz bewusst eine Distanz aufbaut. Wofür haben Sie sich entschieden?
Ja, es gab mal einen sehr angenehmen und schlauen Kollegen beim Spiegel, der Jürgen Leinemann, der mal den Satz geprägt hat, wenn du mit Politikern zu tun hast, musst du dich immer in der Nähe des Ausgangs befinden. Das heißt also, die Anbiederung war mir eigentlich fremd. Also das sind wir aber wieder beim Medium, das entsprechend wichtig war. Also es war zwar keine Augenhöhe, aber ich musste mich nicht verbiegen, um zu irgendwelchen Terminen zu kommen, die andere eben nicht bekamen.
30 Jahre haben Sie den Politikbetrieb beobachtet und festgehalten, ja, von 1980 bis 2010. Wie hat er sich in der Zeit verändert?
Also wir reden jetzt über Magazinberichterstattung. Da reden wir nicht über ein einspaltiges Bild oder über ein zweispaltiges Bild, sondern über Opulenz. Natürlich, das heißt also, beim Stern hieß es beispielsweise eine Doppelseite. Und wenn sich ein Politiker dann jeweils auf einer Doppelseite wiederfindet, dann war das natürlich für den Pressestab und für den Herrn Minister oder für den Herrn Bundeskanzler oder für die Frau Bundeskanzlerin jeweils immer ein Highlight. Ja. Heute sind Bilder, Sie haben wahrscheinlich ein Handy und haben eine Kamera hinten dran auf dem Handy. Das ist beliebiger geworden. Wie sich das jetzt aktuell im Politbetrieb niederschlägt, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil ich im Moment hier sitze in Bonn und gucke ins Grüne.
Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass Ihr Archiv mit den mehr als 500.000 Aufnahmen an die Bayerische Staatsbibliothek geben?
Ja. Die Bayerische Staatsbibliothek hatte einen Deal, wie man so schön heute sagt, Deal mit Gruner & Jahr, sprich also mit dem Stern, der ja mittlerweile kein klassisches Archiv mehr hat, so wie ich das anfangs beschrieben hatte, mit einer Archivmannschaft, die also alles dokumentiert hat, sondern das läuft heute alles über Datenbanken und das wird digital übermittelt. Die Bayerische Staatsbibliothek, die hat dann festgestellt vor einigen Monaten, dass also in diesen ganzen Archivunterlagen immer wieder der Name Bauer und auch diverse Listen mit Negativnummern und DIR-Einträgen vorhanden waren. Und daraufhin hatten die recherchiert. Ich hatte einen Kontrakt, wie man so schön sagt, für Archivmaterial mit der Agentur Imago. Imago wurde dann kontaktiert von der Bayerischen Staatsbibliothek, ob sie denn wüssten, ob ich noch lebe und wo ich bin, wo ich mich aufhalte. Und darüber ist dann der Kontakt entstanden. Und nach einigen Gesprächen habe ich mich dann dazu durchgerungen, mein Archiv dann der Bayerischen Staatsbibliothek als Schenkung ebenfalls zu überlassen, sodass also diese gesamte Sternarchiv-Fotografengeschichte damit abgeschlossen war, wobei bei mir zusätzlich eben noch Material vom Fokus dazu kommt, wo ich auch die Urheber- und Vermarktungsrechte habe, ebenso von meiner Zeit bei Springer aus den 80er Jahren, von 80 bis 83. Dieses gesamte Material hatte ich den Damen und Herren dann überlassen. Ja.
Und jetzt wird es in den nächsten Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Sukzessive eingescannt, das ist eine Sklavenarbeit, muss man so sagen. Aber ich finde es toll, ich finde es schön, ja.
Danke, Herr Bauer, für das Gespräch.
Ja, gerne.
In der Kulturpresseschau mit Ulrike Timm geht es jetzt darum, was das Gegenteil von Angst ist.
5 nach 12, sagen viele angesichts von Klimawandel und Umweltkatastrophen. Philipp Bovermann von der Süddeutschen Zeitung dagegen macht sich Sorgen, dass er zu wenig Angst hat. Schleichend sei das in sein Leben getreten. Die No-Future-Angst des Teenagers ist dem guten Leben eines Mitdreißigers gewichen, der mit Familie und Beruf einfach zu busy ist für den Weltuntergang. Ich grusele mich vor mir selbst, aber nur ein winziges bisschen, so der Autor in seinem Essay in der Süddeutschen. Wie konnte aus ihm nur so ein Öko-Zyniker werden, fragt er sich und uns halb ernst, halb mit achselzuckender Distanz. Auch ich habe nicht plötzlich angefangen, Wildlachs vom Discounter in mich reinzuschaufeln, nur weil ich heute mehr Angst vor Nazis als vor der Erderwärmung habe, hält Bovermann dagegen, und nun interessiere ihn ganz sachlich, wer denn recht habe, sein früheres oder sein heutiges Ich oder keines von beiden. ein bisschen cooler zu werden gegenüber der Daueraufregung über den Weltuntergang. Der Autor der Süddeutschen staunt über sich selbst. Ist das nun Resilienz, älter werden oder einfach rundum Ignoranz? Vielleicht, so meint der Philipp Bovermann von heute in der Süddeutschen, vielleicht ist es rational, wegen des Klimawandels ruhig zu bleiben. Tilman Spreckelsen von der Frankfurter Allgemeinen, dem Teenageralter auch schon länger entronnen, findet für sich auch ganz neue Fragen. Zum Beispiel, wer kann sich dem Klang der Nickelharper entziehen? Der Autor ließ sich von einem Mittelalter-Musikfestival faszinieren, besonders eben von der Nickelharper, um die sich allerdings seit dem Mittelalter so wenige kümmern, dass sie selbst für Profis ein Spezialinstrument ist. Die Evolution der Musikinstrumente kennt auch Verlierer, meint Nickelharper Novizenfan Spreckelsen bedauernd. Von zarten Klängen hin zu harten Gewissheiten. Hitlers Bilderqueen privat. Für Goebbels Villa reichte es nicht. Die Feuilletons beschäftigen sich damit, wie die legendäre, den Nationalsozialismus verehrende und seinen Größen sehr nahestehende Filmregisseurin Leni Riefenstahl ihr Leben verdrehte. Immer und immer wieder. Andres Feil zeigt bei den Festspielen in Venedig seinen Dokumentarfilm, der auf der umfangreichen Auswertung des Nachlasses von Riefenstahl beruht und kommt zu dem Schluss, Leni Riefenstahl war ein Prototyp von Fake News, eine Verdrängungsweltmeisterin. Die zwangsverpflichteten Sinti und Roma etwa, die, nachdem sie für den Riefenstahl-Film ausgedient hatten, im Todeslager Auschwitz umkamen? Alles klar nachweisbar, aber für Leni Riefenstahl hat es das nie gegeben. Die Frau war eine Märchenerzählerin, nicht ganz aus 1001 Nächten, aber doch aus 101 Lebensjahren, schreibt die Süddeutsche Zeitung in Anspielung darauf, dass auch Totalverleugnerinnen steinalt werden können. Und in der Taz meint Tim Kaspar Böhme über diesen aufwendig recherchierten Film, der die Persönlichkeit Riefenstahls einzufangen versucht, hinterher fühlt man sich beschmutzt, ohne dass Seife helfen könnte. Krasser thematischer Sprung. Die Taz sorgt sich um die Sexualbildung von Jugendlichen. Immer mehr Sex all überall, aber immer seltener mit Kondom, sagt eine Studie der WHO. Safer Sex für alle wäre gut und wichtig, meint sicher nicht nur die Taz, aber sie stellt ernüchtert fest, wo man hinblickt, fehlt Wissen. Wie so ein Ding aussieht, das wissen jetzt aber alle, zumindest alle Taz-Leser. Denn ein überdimensioniertes Kondom ziert den Artikel und die Pressebeschauerin gesteht offen, dass es vor allem die Schlagzeile war, die sie auf diesen Artikel aufmerksam machte, steht da doch der Spruch der Rasanten im Verkehr, gebt Gummi.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.